Hallo Emily.
Hallo Marc, weiter geht's mit einer neuen Folge.
Da sind wir wieder.
Ich freue mich.
Hallihallo.
Ich habe eben überlegt, was das jetzt für eine Folge ist. Ich weiß es ehrlich, also die wievielte meine ich.
Du hast 10 gesagt.
Ich bin mir unsicher.
Dann wären wir jetzt schon bei einer Jubiläumsfolge.
Runder Geburtstag.
Stimmt.
10 Folgen weißes Rauschen.
Herzlichen Glückwunsch an uns.
Danke.
Ich würde sagen, wir
starten wir einfach mal direkt rein,
rum,
oder?
Sondern es geht direkt los mit
zack,
Kategorien.
Zack, zack, zack. Ich wollte noch sagen, hallo liebe ZuhörerInnen. Wir hoffen, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Das hoffe ich auch.
Ja, wir haben ein spannendes Thema, diese
Stimmt,
Folge. Lasst genau. euch überraschen. Wahrscheinlich wird es eh im Titel stehen, oder? Oder in der Beschreibung.
Ja. Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Erste Kategorie. Emily.
Marc.
Hattest du denn in letzter Zeit, es muss gar nicht in den letzten 2 Wochen gewesen sein.
Ja, doch, oder?
Ja, doch.
Ja, schon.
Okay, es muss in den letzten 2 Wochen gewesen sein. Hattest du einen Ups-Autismus-Moment?
Ja, also ich hatte wahrscheinlich mehrere.
Lass
aber
hören.
Einen, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe das jetzt manchmal, das so Momente, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass so Situationen stattfinden und in dem Moment denke ich mir so, oh, das muss ich für einen Podcast aufschreiben. Das ist irgendwie lustig. Ja, und diesmal habe ich dran gedacht, das auch wirklich direkt aufzuschreiben.
Sehr gut.
Also, es ereignete sich vor einer Woche. Und zwar haben wir manchmal an so Wochenenden so Tage, wo wir sagen, wir machen jetzt richtig Rambazamba in der Wohnung und wir räumen so ganz viel auf und putzen ganz viel und schaffen einfach ganz viel weg. Und ich liebe diese Tage. Das ist richtig nice, es fühlt sich richtig gut an dann am Ende. Aber es ist auch immer ein bisschen anstrengend. Marc guckt mich hier an, er weiß gar nicht, worauf es hinauslaufen wird, glaube ich.
Nee, ich habe es nicht mitbekommen.
Doch, natürlich hast du es mitbekommen.
Oder, also
du weißt einfach nicht,
worum es geht. Ich war dabei, aber ich weiß nicht, worum es geht.
Ich habe es nicht mitbekommen. Und ja, genau, das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Und irgendwann so am Mittag, Nachmittag war ich voll fertig. Und du warst gerade im Bad am Putzen und ich war hier und habe irgendwas gemacht. Und dann habe ich so hin und her überlegt und war so, boah, ich bräuchte irgendwie einen nicen Snack oder ein geiles Getränk oder so, wisst ihr? Also so, um mich kurz wieder zu pushen und irgendwie so eine nice Erfrischung zu haben. Und dann wusste ich aber nicht, was ich machen soll, was ich mir holen soll. Nein, keine Ahnung. Und dann auf einmal ist es mir wie durch den Kopf geschossen, dass Marc die Woche Kefir gekauft hat. Oh. So 2 Flaschen Kefir, eine für ihn und eine für mich. Und dann war ich hier und war so, alter, geil. Und ich habe mich so gefreut auf diesen kalten Kefir. Scheiße. Und bin so und bin so in die Küche gegangen und mach so richtig schwungvoll diesen Kühlschrank auf. Und dann war da kein Kefir mehr drin.
Den hatte ich nämlich an dem Tag mit auf die Arbeit genommen.
Ja. Und dann war ich traurig.
Dann kamst du zu mir und du hast sogar geweint.
Ja, es war so, oh, ich habe mich in dem Moment, weil, kennt ihr das, wenn man manchmal so gar nicht, manchmal bin ich so lost, was, also ich habe so Lust auf irgendwas, also zu essen oder zu trinken, aber ich weiß nicht auf was so. Ich check dann gar nicht, was ich gerade will eigentlich. Und dann ist mir das eingefallen und dann war ich so, oh geil, genau das ist es jetzt gerade. Und ich habe so richtig schwungvoll diesen Kühlschrank und wollte so rausnehmen und da war da nichts. Und dann bin ich halt so zu Marc und war so, oh, hast du diesen Kefir? Was ja auch okay ist, ich habe ihn die ganze Woche nicht getrunken.
Da möchte ich ganz kurz auch einhaken, weil wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, Dinge leer zu machen. Das
ja,
fällt
aber
da
es
nicht
ja,
hundertprozentig
nee.
Drunter, das verstehe
es
ich,
darum,
das sehe ich
warte,
ein.
Ganz kurz, es geht darum, so eine Chips-Tüte im Schrank zu haben, wo seit 2 Wochen nur noch so 3 Krümel drin sind, weil beide denken, nee, ich will das nicht leer machen. So, das mach einfach leer. Aber das ist ja eine, die war ja zu, die Flasche.
Ja,
es waren
ja.
2 Flaschen, eine für Voll. Dich und eine für mich. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich sag nur, ich war sehr enttäuscht in dem Moment.
Kann ich verstehen.
Weil ich dann einfach auch, weil, also, das ist dann halt bei mir auch so. Und ich denke, dass das am Autismus liegt, dass ich habe mir dann so vorgenommen und mich so drauf gefreut, diesen Kefir zu trinken. Und ich stand dann im Bad und ich wusste einfach, ich war komplett lost, weil ich nicht wusste, was ich jetzt trinken soll. So, also wisst ihr? Und ich war so zu Marc so, alter Scheiße, was, weil eh der Tag auch anstrengend war und sowas. Und da kam dann alles zusammen und dann war ich so, ich wusste nicht, was ich, und ich war so, Marc, was soll ich denn jetzt trinken? Und er war so, Herr, nimm dir irgendwas. Und ich war so, nee, ich weiß gerade nicht, was ich trinken soll.
Ich habe es am Anfang schlimm. Auch noch nicht so ganz gecheckt, dass das so schwerwiegend war in diesem Moment.
Es war nicht schwerwiegend.
Es war so schlimm war in dem Moment. Es war ja schon schlimm für dich.
Ja.
Und dann habe ich aber eine gute Idee gehabt.
Ja, das war dann meine Rettung tatsächlich. Mhm. Weil musste dann wirklich ein bisschen weinen.
Ja, das tat mir sehr
leid. Weil ich so lost für einen, aber vielleicht kennen das viele, dass man dann in dem Moment, man hat so einen Plan auf einmal und dann geht der nicht auf und dann ist man so lost auf einmal. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen um ein Getränk geht. Ja.
Aber dann haben wir Ayran gemacht. Oder also ich hatte die Idee, dass man Ayran selbst machen könnte und ich war aber halt noch im Bad am Putzen. Und dann hast du dir einen Ayran gemacht und das hat irgendwie ein bisschen dein...
Ja, ist ja ähnlich, kommt der Kefir voll. Sehr nah. Und das war dann okay.
Das hat mich froh gemacht, dass es denen besser ging.
Ja.
Danke fürs Teilen. Kommen wir zur zweiten Kategorie.
Yes.
Wie fühlst du dich denn und wie ordnest du das ein auf der Autismus-Freundlichkeitsskala? Wenn man bei Willhaben irgendwas, also Willhaben für alle, die es nicht kennen, das ist das gleiche wie eBay Kleinanzeigen.
Ich hasse diesen Namen. Willhaben. Also jetzt.
Ich finde den richtig cool.
Hä?
Willhaben? Hä, ist doch voll nice.
Aber am Anfang, als wir hergekommen sind, ich fand es so weird, Willhaben.
Warum das denn? Das ist doch voll der gute Name.
Das ist wie so ein Kind. Ich will das haben.
Ja, eben.
Willhaben.
Aber ist ja so.
Das ist wie kauf dich glücklich.
Ja, nur cooler und besser.
Ja, aber ich mag das irgendwie gar nicht. Oder wenn man so jetzt in, irgendwie, wenn wir in Deutschland sind und da Freunden erzählen, ja, das und das haben wir von Willhaben, dann sind die auch immer kurz so, muss man immer erklären, dass das ist Kleinanzeigen ist. Aber ja, mach mal weiter, Entschuldigung. Ich find's ein bisschen weird.
Und wie ist es denn, wenn du dort was findest und dann mit den Leuten schreibst und es dann irgendwie dazu kommt, dass man dann das erste Mal da ist und sich irgendwie das anschaut oder irgendwie so das erste Treffen da. Wie ordnest du das ein?
Als würde man wie so bei Tinder, als würde man sich 10-mal mit denen treffen. Also wenn man es so abholt mäßig einfach.
Genau.
Wie ich das Abholen einordne.
Ja, genau. Oder irgendwie diesen ganzen Prozess.
Also... 0 ist ganz doof, gell? Und 10 ist ganz entspannt.
Mhm.
Oder?
Ja.
Das Ding ist, ich habe sowas noch nie alleine gemacht, glaube ich, weil ich nie alleine irgendwo in eine fremde Wohnung gehen würde. Deswegen warst du immer dabei oder früher halt irgendwie jemand anderes. Was die Sache natürlich sehr viel einfacher macht. Also wenn ich es alleine machen müsste... dann wäre es, glaube ich, basically eine 0 oder eine 1, weil ich es einfach nicht machen würde.
Nee.
So, ich würde dann, mir wäre es dann egal. Dann würde ich es halt einfach nicht abholen, wenn ich da alleine hin müsste. Was so okay wäre, wenn man sich irgendwo draußen trifft in der Stadt. Das wäre schon besser, aber gehen wir jetzt mal davon aus, wie es ist. Also, dass du mitkommst und wir gehen irgendwo hin und holen das ab. Sage ich mal so eine 6. Glaube ich. Weil es ist, also das Ding ist, man weiß, was man zu tun hat. Man geht da eigentlich nur hin, um das Ding abzuholen, das Geld zu geben und kann wieder gehen. Was halt nervig ist, ist, keine Ahnung, da muss man irgendwie Smalltalk halten oder wenn man das bei denen in der Wohnung abholt oder wenn man sich das Ding auch erst vorher mal angucken will, dann tut man immer so, als würde man ganz genau gucken und so, keine Ahnung. Wir haben letzte Woche so einen Schreibtisch uns angeschaut und haben den halt nicht direkt mitgenommen. Sondern haben auch kommuniziert, wir wollen den erstmal nur anschauen und dann war ich da so drin, weil du musstest draußen warten, weil die irgendwie den Hund nicht in der Wohnung haben wollten, bla bla bla. Und da mussten wir so nacheinander rein. Und dann habe ich auch den Schreibtisch mir so angeguckt und dann geht man so überall hin und da habe ich so 10-mal gefühlt drüber gestrichen über das Holz und war so, oh ja, sehr schön, bla bla bla. Dann erzähle ich immer so einen Blödsinn irgendwie oder man guckt nach jeder Macke und ist so, was denn da und so. Also ja, das ist alles schon ein bisschen weird, aber ich würde mal sagen so 6,5, ja.
Das ist ja echt okay.
Ja, also wenn jemand dabei ist halt.
Ja.
Ja, und wenn man einfach nur zack, zack und dann wieder geht und dann hat man eine schöne Sache.
Ja, was ich da drin richtig gerne mag, dass man auch so in der Stadt so richtig rumkommt.
Ja, das stimmt.
Und immer irgendwie so neue Orte entdeckt.
Mhm.
Das macht Spaß.
Ja, und es ist auch cool, jetzt zum Beispiel bei dem Schreibtisch auch, wenn die Leute so einem das Gefühl geben, dass sie voll froh sind, dass wir das kaufen, ja, und dann so sagen, ah, wir sind so froh, dass das einen schönen Platz findet und so. Also wenn man merkt, dass es von beiden Seiten so gewertschätzt wird.
Das war bei unserem Sofa übrigens auch so, was ihr auf dem Cover sehen könnt.
Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo wir das so eine Situation schon mal hatten, aber beim Sofa war das, ne? Ja, da haben wir es auch erst angeschaut und dann später geholt. Und da waren die auch so, oh, sie freuen sich so, dass das einen guten Ort hat und so. Ja, und beim Schreibtisch ist es jetzt auch wieder so und das freut mich voll. Dann kauft man das auch mit gutem Gewissen.
Stimmt.
Ja.
Cool.
Ja.
Dann weißt du ja Bescheid,
ja,
dass du dich da gar nicht so doof fühlst.
Nee, so mitteldoof.
So mitteldoof. Danke fürs Einordnen, Emily.
Bitte.
Dann haben wir uns überlegt, dass wir die Woche mal ein bisschen darüber reden, wie es ist bei dir auf der Arbeit, so als neurodiverse Person.
Ja, wir haben da irgendwie in der letzten Folge irgendwann schon mal kurz drüber geredet. Und wir dachten, wir widmen dem ganzen Thema jetzt mal eine ganze Folge. Und zwar, wie das, und auch weil es bei mir recht aktuell ist gerade. Ist eigentlich immer aktuell. Egal, ich komme zum Punkt. Wie es eigentlich ist, als autistische Person zu arbeiten oder generell eine Arbeit zu finden und diesen Arbeitsalltag und ja, was ja auch immer damit einhergeht, einfach Geld zu verdienen und einen okayen Lebensunterhalt zu haben. Ja, da wollten wir heute mal ein bisschen drüber reden.
Voll. Und ich glaube, du hast auch nochmal dich ein bisschen informiert und hast auch irgendwie so eine kleine Statistik dazu rausgesucht, oder?
Ja, also ja, das muss man nochmal prüfen vielleicht. Wir können das dann in die Beschreibung unten machen. Also das, ich habe das irgendwie mal aufgeschnappt, dass tatsächlich, was ich richtig, richtig krass finde, 85% der autistischen Menschen einfach arbeitslos sind. Das waren 85, oder?
Ja, 85.
Das ist so krass.
Voll. Also
ja.
Das ist einfach so eine große, große Zahl.
Ja, und ich habe immer das Gefühl, dem wird gar nicht so viel Beachtung geschenkt oder das merkt man, also ja, dem wird einfach nicht so viel Beachtung geschenkt. Und natürlich, also da muss man halt auch nochmal unterscheiden zwischen, also ich bin jetzt einfach eine Person auf dem Spektrum, die vielleicht nicht so viele Special Needs hat wie andere Personen, die dann auch wirklich arbeitsunfähig sind. Das bin ich nicht, ich bin arbeitsfähig auf dem Papier. Aber ich würde sagen, definitiv ist es ein sehr, sehr großer Punkt in meinem Alltag und in meinem Leben, der mich eigentlich, das ist der Punkt eigentlich, der mich am meisten anstrengt. So im alltäglichen Leben. Einfach arbeiten und auch damit einhergehend diese Ängste, wie nennt man das nochmal? Ich habe gerade das Wort vergessen. Nicht Verlustängste, nicht Existenzängste.
Ach so, ja.
Um es mal ganz krass irgendwie zu sagen, weil ich merke schon, dass ich habe mal so für ein halbes Jahr ungefähr 40 Stunden gearbeitet. Und das war, also mehr als dieses halbe Jahr hätte ich auch nicht mehr geschafft. Ich war einfach fertig. Ich war komplett körperlich und psychisch wirklich fertig und habe mir die ganze Zeit gedacht, wie soll ich das irgendwann mal packen, in meinem Leben, nach dem Studium, wann auch immer, 40 Stunden zu arbeiten. Also ich habe einfach bis jetzt noch, weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. So, das macht mir so große Angst. Und natürlich, wenn man Angst davor hat oder wenn man denkt, man kann nicht eine normale Arbeitswoche schaffen, kriegt man natürlich Angst, wie soll man seinen Lebensunterhalt bestreiten. So, und der ist gerade, okay, ich studiere noch, aber trotzdem wäre es auch nice, jetzt mal mehr Geld zu verdienen und unabhängiger zu werden und so. Und natürlich ist es auch einfacher, dann, wenn das Studium vorbei ist und der große Posten einfach wegfällt an Arbeit und Zeitaufwand und Energieaufwand. Aber trotzdem kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten. Keine Ahnung.
Ja, und da haben wir auch vor kurzem drüber geredet. Und es geht ja gar nicht nur um die 40-Stunden-Woche, sondern auch irgendwie so um die Art der Beschäftigung dann noch so obendrein. Also so zum Beispiel jetzt gerade, klar ist es nicht möglich, eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten, aber du hast jetzt diesen einen Job, den du hast. Du machst insgesamt relativ viel. Wir haben noch unseren Podcast und so. Da kommt natürlich einiges zusammen. Aber du könntest jetzt auch zum Beispiel nicht einfach sagen, dass du morgen in der Gastro anfängst und irgendwie kellnerst oder hinter einem Tresen stehst, weil das einfach was ist, was du nicht packen würdest. So. Mhm. Und also was langfristig nicht funktionieren würde.
Ja, vor allem nicht bei dem Energieaufwand, den ich gerade schon, wie du gesagt hast, für die ganzen Sachen machen muss, so im Alltag. Ist das, was ich am wenigsten gerade machen würde, sowas wie Gastro oder sowas, was dann andere Leute sagen würden, vielleicht so, ja, okay, das passt abends dann noch mal rein, irgendwie in einer Bar zu arbeiten oder sowas. Aber das ist bei mir einfach ausgeschlossen, dass ich sowas mache. Das halte ich, keine Ahnung, 2 Wochen durch. Und dann geht das nicht mehr einfach mit Uni und ja, meinem anderen Job, den ich habe.
Und das ist halt schon einfach eine große Einschränkung, weil das so dieser klassische Studijob ist, der auch einfach echt nicht schlecht bezahlt ist, muss man ja sagen.
Generell das, so Gastro, ja, voll.
Also wenn man das Trinkgeld noch mitnimmt und sowas, und das ist einfach so eine Chance, die du nicht hast, und das ist schon, also das schränkt dieses Feld, in dem man suchen kann, einfach deutlich ein.
Ja, generell ist das vielleicht auch ein Thema, wo wir jetzt so ein bisschen, okay, wir sind schon ins Thema eingestiegen, aber wo wir jetzt gerade mal drüber reden können, ist so diese Art der Beschäftigung, weil das ist auch, bis jetzt habe ich da noch nichts gefunden, was für mich passt, auf jeden Fall. Aber ja, es hängt natürlich sehr davon ab, was man, in welchem Bereich man arbeitet. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall sehr autistinnenfreundliche Arbeitsumfelder und Arbeitsbereiche.
Das glaube ich auch.
Und ich glaube, da muss auch jede und jeder für sich selbst schauen, weil ich glaube, ganz viele würden zum Beispiel sagen, so irgendwas mit KundInnenkontakt oder so im Einzelhandel ist gar nichts für mich. Aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht so doof immer. Ich habe recht viel im Einzelhandel gearbeitet, in so kleineren Geschäften. Und ich hatte da einfach eine krasse Routine. Und vor allem das, was man mit den KundInnen geredet hat, das war basically die ganze Zeit das Gleiche. So, ich musste kein Smalltalk machen, sondern ich hatte immer so meine 3-4 Sätze parat und habe die einfach den ganzen Tag hintereinander abgefeuert. So.
Voll, also das nicht entfremdet Menschen, aber es macht Menschen halt einfach nur so zu KundInnen.
Ja.
Das ist irgendwie voll nice, weil man kann einfach sagen, okay, keine Ahnung, jetzt bist du halt dran und du bist diese 75-jährige Oma und kommst und ich sag den gleichen Satz, wie wenn eine Mutter mit ihrem Kind kommt oder irgendwie ein alter Mann oder ein junger Mann und das ist irgendwie ziemlich egal, wer da vor einem steht. Klar gibt es dann nervige Situationen und so.
Ja, das auch. Aber ich weiß auch nicht, ob das so vom Unternehmen gewünscht ist, dass man die Kundin so behandelt.
Ja, aber du aber das hast es ja immer gut gemacht, oder?
Ja, ich glaube, ich bin basically eine gute Verkäuferin, glaube ich. Aber weil ich halt so sehr, also ich spiele dann ein...
Sehr professionell auch einfach.
Ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, kann ich, aber ja, ich glaube schon. nein, aber es ist so, ich glaube, ich spiele dann einfach einen Tag lang, ich gehe dahin. Ich bin im Laden und bin so eine andere Person. Ich spiele da meine Rolle, meine Verkäuferin-Rolle. Was natürlich dann auch,
ist das,
wenn man
was,
abends.
Was anstrengend ist dann für dich?
Ja, natürlich, wenn ich abends dann nach Hause gekommen bin, dann war es schon so, dann hatte ich keinen Bock mehr zu reden mit dir zum Beispiel. Aber ansonsten, ja, fand ich das echt nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist echt ein. Also, kommt natürlich immer drauf an, wo und wenn. Also, ich glaube, ich könnte jetzt nicht in einem Laden arbeiten, wo man so krass viel beraten muss. Mhm. Ja, weil das dann natürlich auch wieder viel unterhalten und dann muss ich so meine eigene Meinung und so. Und da konnte ich einfach viel verkaufen, einfach an der. Alter, ich liebe es, an der Kasse zu sein. Einfach abzukassieren. Das war das Allerbeste, einfach da im. Vor allem, wenn viel los war, das war das Allerbeste, einfach da zu stehen, die ganze Zeit abzukassieren. Ich liebe das. So scannen und das, eigentlich, guck mal, das spielen so kleine Kinder, die spielen so abkassieren und ich habe das einfach so als Job gemacht. Also das war cool und dann halt auch so Regale einräumen und so Sachen sortieren und so. Also das fand ich echt gut. Deswegen für mich so diese Art von Einzelhandel, die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so Klamottengeschäft ist, wo man dann beraten muss oder so. Oder Buch. Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde richtig gerne im Buchladen arbeiten, weil ich liebe Bücher. Aber ich glaube, da muss man auch viel beraten und viel seine eigene Meinung abgeben und so. Und da weiß ich nicht genau, wie leicht oder wie schwer mir das fallen würde. Vor allem würde ich, glaube ich, auch voll oft nicht auf den Punkt kommen, wenn ich so eine Person über irgendein Buch was fragen würde und ich würde dann voll ins Reden kommen. Und dann noch, ah, und das können sie und das passt auch dazu und bla bla bla.
Aber das wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja, keine Ahnung.
Aber ich möchte da jetzt ganz kurz mal anknüpfen, weil du jetzt irgendwie so das mit der Kassiererin und diesem Berufsfeld irgendwie einsortiert hast. Was hast du denn sonst noch für Jobs gemacht? Und vielleicht kannst du die mal alle so einsortieren für dich.
Alle auf einer Autistenfreundlichkeitsskala?
Ja, oder so Plätze vergeben.
Okay, fangen wir an. Mein allererster Job war in einer Bäckerei bei uns im Dorf.
Mhm. Wie alt warst du da?
16, 17? 17, glaube ich. Ich glaube, das war so mein erster richtiger. Mhm. Ich habe vorher so Kleinigkeiten vielleicht gemacht, aber das war so mein erster richtiger Job. Das war, naja, also die waren alle voll lieb, das war ein nettes Umfeld. Und ich konnte auch so ein bisschen für mich sein, vor allem, also das ist halt das Ding, also ich habe da als Verkäuferin auch gearbeitet. Deswegen musste man nicht immer so früh aufstehen, aber es gab schon oft Schichten, wo ich so um 4 aufstehen musste. Okay, wem erzähle ich das? Aber das war schon ein bisschen doof, aber da hatte man dann auch so ein bisschen den Morgen für sich und konnte so einfach machen. Aber ja, das war schon alles ein bisschen anstrengend und ich habe das zu einer Zeit gemacht, als so langsam die Essstörung angefangen hat. Und das war einfach schlimm. Das war der Horror.
Dann da, so umgeben von Backwaren.
Ja, voll.
Das glaube ich.
Und dann abends konnte man auch immer Sachen mitnehmen. Und ja, das war einfach, ja, ich habe eh mich die ganze Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt und dann noch da zu arbeiten und so direkt umgeben zu sein. Und dann hat man sich doch ab und zu was genommen und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, was, ja.
Aber war das ein Ferienjob?
Oder nee, den habe ich einfach so.
Parallel und dann am Wochenende und so.
Ja.
Okay.
Ja, ich glaube, vielleicht war ich sogar erst 18.
Schon 18?
Ja, okay. Schon 18. Ich überlege gerade nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das während der Schule, vielleicht war es auch Ferienjob und dann nach dem Abi habe ich das gemacht.
Weil sonst so um 4 Uhr aufstehen
bist voll. Du ja dann. Das macht keinen Sinn mit Schule, ne? Ich habe kurz vergessen, dass ich auch mal zur Schule gegangen bin. Ja, vielleicht war es dann erst so in den Ferien und dann nach dem Abi habe ich das regelmäßiger gemacht.
Aber das war auf jeden Fall der falsche Job zur falschen Zeit.
Ja. Ich habe dann auch aufgehört, ein bisschen bevor ich in die Klinik, ein paar Monate davor. Aber die waren alle sehr lieb und haben mich da auch sehr lieb verabschiedet und so. Aber ja, das war einfach wirklich doof zu der Zeit. Genau. Und dann, ich glaube, der nächste Job dann. Ich habe dann kurz, okay, aber das war nur ein Praktikum, das zählt nicht so richtig, aber da habe ich in der Buchhandlung ein Praktikum gemacht, das war sehr toll, aber da ging es mir auch noch nicht so gut, deswegen, das ist alles so ein bisschen überschattet von der Zeit, in der es mir einfach nicht so gut ging, aber trotzdem, das war sehr schön, aber das in der Buchhandlung hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Hast du Bücher geschenkt bekommen?
Ja.
Geil.
Ja. Aber ja, da fing es auch an oder keine Ahnung, da habe ich das, glaube ich, das erste Mal so richtig gemerkt, da würde ich gleich auch noch kurz drüber reden, dass ich so ein krasses Problem mit Autoritätspersonen habe. Also ich kann überhaupt nicht mit Chefinnen und Chefs umgehen. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich traue mich gar nichts zu sagen.
Ich wollte gerade sagen, nicht in Richtung Rebellion irgendwie so, sondern du ordnest dich dem immer so krass unter.
So krass. Ich kenne das von keiner anderen Person, so wie ich das mache. Und ich habe direkt so ein enges Gefühl in der Brust und ich will alles richtig machen und ich weiß gar nicht, wie ich mit denen reden soll, auch wenn es die nettesten und liebsten Menschen sind, auch wie jetzt gerade in dem Job, den ich habe. So, die sind alle so lieb und verständnisvoll und ich kann ganz normal eigentlich mit denen reden. Aber weil das so quasi meine Vorgesetzten sind, boah, ich weiß nicht, ich kann damit null umgehen.
Das ist auch irgendwie was ich von dir sonst so überhaupt nicht
kenne.
Also so,
oder?
Wir zwei untereinander zum Beispiel oder auch du irgendwie mit deinen Eltern oder irgendwie.
Ich versuche, mir ist schon sehr wichtig, dass ich mit allen Menschen immer auf einer Augenhöhe bin eigentlich, ne, auch so.
Ja, voll. Und vor allen Dingen eigentlich sonst, wenn jemand dir versucht, was zu sagen.
Ja, dann sage ich aber mal was zurück.
Genau.
Also auch so draußen. So, ich bin die Erste, wenn jemand mir dumm kommt, die sich irgendwie umdreht und irgendwas sagt. So, oder?
Stimmt. Ja, voll. Absolut.
Oder wenn jemand einer anderen Person dumm kommt, dann bin ich auch da direkt irgendwie eine Person, die was sagt und laut wird. Hm. Also laut im Sinne von reden. Ich schreie nicht rum direkt. Außer es ist ein Arschloch, dann vielleicht auch.
Ja, aber sonst, ich kenne sonst auch niemanden, bei dem das so wäre, außer einer bei mir auf der Arbeit, bei dem ist das ähnlich. Der hat echt? Sonst immer irgendwie eine große Klappe und redet ziemlich kenn viel.
Kenn ich den?
Ja, also, auch ein Lehrling einfach. Und sobald er aber irgendwie mit unserem Chef reden muss oder mit echt? Jemand anderem, krass. Mit irgendjemandem, der ihm, also über ihm steht in der Hierarchie der Firma, kommt da gar nichts mehr. Also da gibt er so schnell klein bei und beharrt irgendwie gar nicht aus seiner Meinung oder setzt sich für das ein, was er haben möchte.
Ja, voll.
Und das bei tut mir auch. Immer so leid, weil ich bin dann so zu ihm, also weil ich das dann auch merke und irgendwie auch so sehe, okay, du willst gerade eigentlich was von dieser Person, aber sobald irgendwie nur so ein kleines Gegenargument kommt, knickst du direkt ein und ich möchte ihm dann immer so sagen, also weil es ist ja okay, sowas zu sagen oder irgendwie so zu fordern und wenn man dann halt ein klares Nein bekommt, klar, dann hat man aufzuhören, aber man kann auch schon was von Chefitäten so fordern.
Chefitäten?
So. Ja, das sagt man in Österreich.
Das was?
Ich mag das richtig gerne.
Chefitäten?
Ich mag das Wort.
Ist es denn quasi gegendert schon?
Ich weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich, ja, oder?
Vermutlich.
Das sind da einfach Chefpersonen.
Ja, ich mag das Wort.
Chefitäten? Okay, Leute, man kann was fordern von Chefitäten. Ja, und das finde ich halt auch immer so krass, weil ich krieg das ja auch bei dir mit, wie so du so mit deinen Vorgesetzten redest und was du so einforderst und also ja, einfach wie du da so bist. Und das finde ich immer so krass, weil ich könnte das einfach nicht. Also vielleicht kann ich es irgendwann, aber also auch so Sachen, keine Ahnung, mir steht ja Urlaub zu. Ich habe ja eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen und es fällt mir so schwer, ich traue mich einfach nicht hinzugehen und zu fragen, kann ich dann und dann Urlaub nehmen? So, es zieht sich alles in mir zusammen. Ich habe so Schiss davor und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es hat definitiv irgendwas mit dieser Autorität zu tun und dass ich unter denen stehe und ich dafür bezahlt werde und ich einen super tollen Job machen will. Und das ist irgendwie so ein Riesenproblem, was irgendwie, also das ist wirklich eins der Dinge, die dieses Arbeiten für mich mit am anstrengendsten macht. Also vor allem halt so bei so Jobs, wo du immer mit deinen Chefinnen so bist, so keine Ahnung, dieses, ich habe in einem Architekturbüro gearbeitet. Das war dieses, wo ich 40 Stunden gearbeitet habe. Und wir waren halt ein ganz kleines Team und die Chefin, das waren zwei Chefin, die waren halt mit uns im Büro und waren jeden Tag da und man musste jeden Tag mit denen interagieren. Und es waren auch die liebsten Personen so, aber trotzdem ist, schlimm, ich kann das nicht.
Ja, mich würde es irgendwie extrem interessieren, zu wissen, ob das mit dem Autismus so direkt verbunden ist und ob das viele AutistInnen haben, dass man dieses Gefühl bekommt, sobald man irgendwie mit Autoritätspersonen oder irgendwie Chefs redet.
Ja, voll. Weiß ich auch nicht. Würde mich auch interessieren.
Mich würde interessieren, was man irgendwie dagegen machen kann.
Ja, ich muss da unbedingt was gegen machen.
Voll.
Also einfach, dass ich wenigstens normal mit denen reden kann. Ja, so, vor allem, die sind auch alle nicht so viel älter als ich, weißt du? Das ist jetzt auch nicht das. Also es ist nochmal was anderes, wenn ich jetzt mit dem Professor vom Institut rede, der da der absolute Chef ist. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber jetzt die, ja, keine Ahnung.
Ich mag das auch noch mal ganz kurz klarstellen, weil Emily gerade so gesagt hat, wie ich mit meinen Chefs rede.
Ach so, nein, halt einfach also, normal.
Ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, bei Chefs darf man sich halt auch was wünschen und irgendwie.
Ja, also bist da nicht so und bist nicht so, ich will das, ja. Sondern du redest halt darüber so.
Was ich brauche oder
ja,
was ich
oder
möchte.
Oder was du dir wünschst, ja.
Und
also ganz normal halt.
Ich glaube, das ist eigentlich dann meistens ein recht gesundes Verhältnis, was wir da so haben. Aber ja, das ist, glaube ich, auch was man einfach lernen muss.
Ja.
Würde mich freuen, wenn du das noch lernst.
Ja,
ich glaube, das
auch.
Wird deinen Arbeitsalltag auch sehr viel entspannter machen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich immer sage, ich habe so Lust, mich selbstständig zu machen. Ich mag einfach keine Person über mir haben. Ich mag einfach die Chefin sein.
Ja.
So und machen, was ich will und wie es mir passt. Und ich glaube, das wäre das Allerbeste für mich. Das würde mir, also, boah, das wäre wirklich mein Traum, mich einfach selbstständig machen zu können. Deswegen teilt einen Podcast. Empfiehlt ihn weiter, folgt mir auf TikTok. Ich könnte eigentlich mal mein eigenes TikTok, da mache ich nicht wirklich Autismus-Content. Ah, ganz kurz, ich drifte ab ein bisschen.
Drifte.
Aber sagt man, nee, man sagt, nee, schon drifte. Nee.
Es klang so englisch, es klang so nach Tokyo Drift.
Ja, aber sagt man das gar nicht? Sagt man, die ist deutsche Drifte?
Ja, ich glaube schon.
Ja, stimmt, ne?
So wie, wenn irgendwie,
ich drifte ab.
Wie heißt das nochmal, wenn auf Wasser Holz schwimmt? Treibgut driftet ab.
Wirklich? Ich dachte immer, das wäre so, das kommt vom Driften. Wow, jetzt kommen wir sehr ab vom Punkt, den ich machen wollte. Also ich drifte ab, ich sag das einfach
driften. Abdriften klingt so nach so einem 2000er VW-Polo-Fahrer mit so einer Basecap, der irgendwo auf dem Parkplatz driften geht. Der geht abdriften.
Wir haben eben, ganz kurz, waren wir spazieren in Wien, wir haben den schönsten Jaguar der Welt gesehen. Alter, der stand einfach so auf der Straße, also auf dem Parkplatz an der Straße. Der war richtig schön. So viel zum Thema Selbstständigkeit. Ich mag selbstständig sein und mir einen Jaguar kaufen. Das wäre mein Traum.
Das wäre cool.
Ach so, ja, weil ich sagen wollte, Selbstständigkeit, deswegen folgt mir alle und hört den Podcast und teilt den Podcast. Und ich habe überlegt, vielleicht mache ich, also ich brauche in nächster Zeit ein neues Handy. Und wenn ich das habe, weil mein altes einfach kaputt geht, und wenn ich ein neues Handy habe, dann fange ich, glaube ich, an mit YouTube-Vlogs. Und also generell YouTube einfach. Und dann mache ich so einen Mix, weil, okay, jetzt ganz kurzer Exkurs.
Nur ganz kurz?
Ja.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ja, ich auch. Nein, ich habe ja immer so, das habe ich schon mal erzählt, ich habe immer so einen Struggle, weil ich so viele Dinge in meinem Kopf habe, die ich machen will. Und das sind so verschiedene Dinge. Und keine Ahnung, ich mache Uni, Architektur, ich mache auch, das habe ich auch noch nie erzählt, ein Architekturmagazin noch, was wir rausbringen, so ein, zweimal im Jahr.
Emily ist sehr viel beschäftigt.
Ja, aber es geht einfach darum, das ist alles so Architektur und Uni-related. Und dann mache ich jetzt diesen Podcast mit Marc, der so ganz anderes Thema hat und wo auch ganz viele so aus der Uni und so gar nicht wissen, dass ich den überhaupt mache.
Stimmt.
Und dann mache ich noch TikTok, so einfach aus Fun, aber auch irgendwie, weil ich da gerne, keine Ahnung, weil mir es einfach Spaß macht. Und jetzt will ich noch YouTube anfangen, aber so auf meinem TikTok rede ich sehr wenig über den Autismus, also manchmal, aber ich mache das nicht so zum Thema wie im Podcast. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe so viele Sachen, die mir irgendwie Spaß machen, aber alles ist so, hängt nicht zusammen und das nervt mich manchmal. Und deswegen habe ich gedacht, auf den YouTube könnte man einfach alles vereinen. So die Sachen, die ich auf TikTok zeige, aber auch mehr über meinen Alltag mit Autismus noch reden, wie hier im Podcast. Und vielleicht auch ein bisschen Architektur, ESO, Architektur, Alltag als Studentin. Also ja, deswegen habe ich überlegt, YouTube zu machen.
Das klingt erstmal nach einem coolen Format.
Weil ich habe das Gefühl, das ist das einzige Format, wo man so alles verbinden könnte. Und dann würde ich mich nicht mal so weird fühlen, dass ich immer so verschiedene Sachen mache.
Ja.
Oder?
Ja, ich finde es eine gute Idee. Und das ist ja auch irgendwie das, worüber wir schon ein paar Mal geredet haben, auch irgendwie, was wir uns so zusammen für die Zukunft vorstellen, dass es schön wäre, wenn man das alles verbinden könnte und wenn man das irgendwie verbinden könnte, dass wir beide irgendwann vielleicht mal selbstständig sind und einfach so zusammen vor uns hinarbeiten und die Dinge machen, die wir lieben. So.
Voll. Ja, jetzt sind wir schon dabei angekommen, was irgendwie meine Traumvorstellung von einem Job ist. Also ja, so grob einfach selbstständig zu sein und einfach, ja, wie du gesagt hast, die Dinge machen, die man liebt und das sich gar nicht mehr so krass anfühlt wie Arbeit. Aber eigentlich waren wir noch dabei, was ich alles so gemacht habe, oder?
Voll. Da waren wir stehen geblieben bei dem Job in der Bücherei, oder?
Ja, Buchhandlung.
Buchhandlung,
ja.
Meine ich so.
Bücherei wäre actually auch ganz cool, glaube ich.
Ich habe als Kind immer Büchereien und Buchhandlungen verwechselt.
Echt?
Also Einrichtung.
Das Wort einfach oder die
Einrichtung?
Nee,
die Einrichtung
echt?
An sich, also welches Wort welche Einrichtung beschreibt.
Lustig. Naja, genau. Und dann habe ich relativ, also ich glaube, das war so mein längster Job eigentlich, so 2 Jahre ungefähr. Ich glaube, das kam dann danach. Habe ich in so einer kleinen Pizzeria gearbeitet. Aber, und ich habe die Tage nochmal drüber nachgedacht und eigentlich glaube ich, das war auch ein richtig guter Job für mich, weil das war einfach so, also keine klassische Pizzeria, sondern es war so hauptsächlich Takeaway und man hatte vorne so eine Theke, wo so jeden Tag, keine Ahnung, so 8, 9 verschiedene Sorten Pizza auslagen, aber halt auf so ganz großen Blechen und einfach in so Rechtecke geschnitten oder Quadrate sogar, in Quadrate geschnitten und dann konnte man einfach so von der ein Stück, von der ein Stück, von der ein Stück und die dann einfach mitnehmen. Also so, ja, so eine Imbiss-Pizzeria, so ein bisschen fancy, Neustadt, cool, hip, so war das. So. Und da haben eigentlich nur StudentInnen gearbeitet und es war halt meistens, wenn so in Zeiten, in denen nicht so viel los war, war halt vorne eine Person, die verkauft hat und hinten eine Person, die die Pizza gemacht hat und generell einfach so sich um das, also in der Küche halt war und so Gemüse geschnitten hat und so bla bla bla. Und ich war halt immer, also dann am Ende war ich auch öfter vorne, aber ich war eigentlich eine Person, die hinten in der Küche war. Und das war eigentlich echt ganz cool. Also es war ein sehr anstrengender Job, weil immer eigentlich viel los war und man schnell und viel arbeiten musste. Aber das war auch so, ich kam morgens hin, wir hatten da so ein iPad, wo man Musik drüber hören konnte. Ich habe so meine Musik angemacht und war auch da morgens immer noch alleine und habe einfach den ganzen Tag Pizza ausgerollt, Pizza belegt, Gemüse geschnitten, Teig gemacht und war einfach hinten in meiner Küche und hatte meine Ruhe.
Das ist ziemlich geil. Ja. Das klingt echt nach einem ziemlich coolen Job.
Ja, also du weißt.
Und man weiß einfach, was man zu tun hat dann.
Ja, voll, voll. Also wie gesagt, es war schon ein sehr körperlicher Job. Also es war schon echt anstrengend. Ich war schon danach auch immer fertig. Und was ich so ein bisschen ungeil fand, also ja, so mit viel mit Essen zu arbeiten und so. Ah, manchmal war es so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es war dreckig, weil es war eine sehr hygienische Küche. Aber so, ja, also meine Küche zu Hause muss einfach immer blitzblank sein. Und nach so einem Arbeitstag
sieht eine Küche einfach nicht mehr so aus.
Ja, also so der Boden, das darf man sagen, oder?
Ja, das kennen alle Leute, die irgendwann mal in einem Gastrobetrieb gearbeitet haben. Es gibt da immer 1, 2 Ecken, die einfach irgendwie nicht so aussehen,
wie sie aussehen sollten. Also am Ende, wir mussten danach auch abends immer die ganze Küche schrubben und den Boden, also die ganze Küche putzen und den Boden schrubben und so. Und dann dieser ganze Biomüll und so. Also das war einfach, ich bin da sehr empfindlich, was sowas angeht. Aber an sich war das ein echt guter Job eigentlich. So, ja.
Ich habe auch davon profitiert, weil Emily und ich kannten uns zu dem Zeitpunkt dann schon.
Ja.
Dann bin ich dich auch ab und zu mal von der Arbeit abholen gekommen und dann habe ich noch ordentlich Pizza bekommen.
Ja, das war eigentlich echt das Krasseste. Wir durften, also es ist schon echt immer ein bisschen was übrig geblieben abends. Und dann kam immer so, keine Ahnung, eine halbe Stunde nach Schluss oder so, kam Foodsharing vorbei, die das dann abgeholt haben. Also wir haben gar nichts weggeschmissen. Aber halt bevor Foodsharing kam, durften wir Mitarbeitenden uns halt immer alles nehmen, was wir wollten, so an der übrig gebliebenen Pizza. Das war cool. Dann gab es immer ganz viel Pizza. Die war auch echt lecker.
Ja.
Müssen
wir eigentlich noch mal hin, wenn wir in Mainz
sind. Ja, voll. Ja, und dann?
Ich glaube, dann kam als nächstes schon der Job im Architekturbüro, oder?
Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, dann waren wir in Marseille. Da habe ich nicht gearbeitet. Da hast du nicht gearbeitet. Und dann kam, ja, ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ja, genau. Dann kam der Job im Architekturbüro.
Magst du da noch irgendwas zu sagen, oder?
Ja, wie gesagt, das erste halbe Jahr waren 40 Stunden. Das war anstrengend. Und das war alles so ein bisschen nicht so oft. Also es war ein sehr schöner Job, ein sehr schönes Büro und alles, sehr liebe Menschen. Aber ich wurde irgendwie nicht eingearbeitet. Ich weiß noch, der erste Tag war richtig schlimm. Ich kam nach Hause und habe so geweint. Meine Eltern haben mich abgeholt vom Bahnhof und ich saß dann bei denen im Auto und habe so geweint und war so, Alter, wie soll ich das packen? Und ich check das alles nicht und ich fühle mich so lost. Weil ich kam an und dann haben sie einfach gesagt, setz dich da an den Schreibtisch. Aber ich wusste halt wirklich gar nicht, was ich machen soll. Und dann saß ich da am Schreibtisch. Und ich wurde einfach nicht eingearbeitet. Ich wusste nicht, wie ist das mit dem Telefon, wie ist das mit dem PC, wie ist das mit allem? Und dann irgendwann kam mal jemand und hat so ein bisschen mir gesagt, was ich machen soll, aber ich wurde trotzdem nicht eingearbeitet. Und dann, da habe ich auch die Tage, das sind so Sachen, da denke ich immer noch oft drüber nach, weil es einfach so komische Situationen waren, wo ich mich so unwohl gefühlt habe. So, es hatte jeder an seinem Schreibtisch ein Telefon und ich halt auch. Mhm. Und die anderen hatten aber alle so ein Telefon, wo sie so eine spezielle hinten eine Nummer. Also die alle hatten die gleiche, also weißt du? So alle hatten die gleiche Telefonnummer vom Büro und dann hatten aber so die anderen Mitarbeitenden, die halt fest und schon länger da sind, die hatten hinten so eine Nummer, dass wenn man die anrufen will, ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen wurden immer die spezifisch angerufen. Mhm. Aber wenn man irgendeine außenstehende Person einfach so das Büro angerufen hat mit der Nummer, die im Internet steht, hat es bei mir geklingelt und ich wusste das nicht.
Ja.
Und mir hat das nie jemand gesagt. Mir hat niemand gesagt, wie ich mit diesem Telefon umgehen soll. Und ich bin in den ersten Wochen einfach nicht ans Telefon gegangen. Weil ich dachte, hey, dann gehen die anderen halt. Und die anderen konnten auch so, also man konnte dann, die konnten dann diesen Anruf auf sich quasi ziehen und dann über ihr Telefon drangehen. Wow, sau umständlich erklärt. Aber ich bin nicht ans Telefon gegangen und irgendwann.
Ja, kann ich verstehen, aber.
Aber jetzt, so, wenn ich daran denke, denke ich mir, Alter.
Ist halt einfach so unverantwortlich von den Leuten, die dich angewiesen
haben. Ja, also, ja,
oder
voll.
Oder halt nicht angewiesen.
Ja, ich denke halt so, wenn ich da so an mich denke, denke ich so, boah, voll unangenehm und Mann, was müssen die sich gedacht haben, dass ich einfach nicht ans Telefon gehe, aber dann denke ich mir so, ja, hä, dann sag mir doch einfach, das ist das Telefon, geh da dran und sag das und das. Voll. Boah, sowas regt mich auf. Und sowas macht halt so eine, das macht dann so einen ganzen Ding für mich kaputt einfach. Dann fühle ich mich so unwohl, einfach weil dieses Telefon klingelt und ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja.
Aber ich finde das krass, das ist mir eh auch, also ich habe auch verschiedene Jobs immer mal wieder gemacht und das finde ich so krass, wenn du einfach wahrnimmst, wenn du schon länger da bist oder gerade wenn du neu kommst, dass dir Sachen nicht gezeigt und nicht erklärt werden, die irgendwie, keine Ahnung, entweder vorausgesetzt werden oder die einfach vergessen werden oder die irgendwie den anderen Leuten egal zu sein scheinen. Und das ist so krass, in was für Situationen man dann auf einmal kommt und einfach so da so komplett plank und nackt steht und einfach gar nicht weiß, was man tun soll.
Voll. Ich glaube, viele ChefInnen haben so ein bisschen diese Einstellung so, frag mich einfach. Also das haben sie auch immer so gesagt, ja, wenn du irgendwas wissen willst, frag. Mhm. Aber ich würde es immer so machen, so, okay, komm, so, ich weiß, morgen früh kommt eine neue Mitarbeiterin. Ich weiß Bescheid, ich bin morgen früh da. Wir machen eine Tour durchs Büro. Ich zeig dir alles. Ich weise dich überall ein, ins Telefon, in den PC. Ich sag dir genau, was du machen musst, damit du einfach Bescheid weißt. So, und so war das bis jetzt in noch keinem Job eigentlich, außer halt dieser Pizza-Job so. Aber so in diesen Bürojobs, die ich hatte, überhaupt nicht. Man kam einfach an und ja, mach mal.
Aber also ich finde, egal in was für einem Betrieb oder in was für einem Büro oder was auch immer man arbeitet, würde ich mir das einfach erwarten als ArbeitnehmerIn. So, egal ob man jetzt neurodivers oder neurotypisch ist, das Wichtigste am Anfang ist einfach, dass man mal eine klare Struktur gesteckt bekommt und einfach irgendwie sieht, wie so der Ablauf ist oder wie einfach der Ort da funktioniert, an dem man jetzt 40 Stunden oder egal wie lange arbeitet.
Ja.
Weil sonst gibt's immer wieder diese Situation und sobald du irgendwie so eine Struktur hast oder so ein Gerüst hast, weißt du, wie du dich da innerhalb irgendwie so zu bewegen hast. Und dann gibt's wahrscheinlich immer mal wieder diese kleinen Momente und das ist auch normal. Aber zum Beispiel, wenn halt ein Telefon auf deinem Tisch steht, auf deinem Schreibtisch, dann solltest du halt schon Bescheid wissen darüber, was du zu tun hast, wenn dieses Telefon mal klingelt.
Ja, schon, oder? Ich denke dann halt immer direkt, das wissen andere Menschen und andere Menschen würden da direkt dann dran gehen und bla, und es liegt an mir, dass ich nicht mit der Situation umgehen kann.
Ich glaube auch, dass andere Menschen vielleicht einfach rangehen würden, aber ich würde sagen, dass
ich gehe aber gerne ganz kurz, ich gehe generell nicht ans Telefon eigentlich. Also vor allem nicht, wenn das eine unbekannte Nummer ist, aber auch eigentlich, wenn es jetzt keiner ist aus meiner Familie, gehe ich nicht ans Telefon. Ich hasse Telefonieren.
Ich bin auch sehr schlecht im Telefonieren, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das nicht immer unbedingt die bessere Variante ist. Keine Ahnung, du hattest auch häufig Momente, wo du alleine warst im Büro. Mhm. Und wenn du dann einfach in so einem Moment rangehst und, keine Ahnung, dir da einen abstammelst und einfach überhaupt nicht weißt, was du zu sagen hast und irgendwie, wie du mit der Person am anderen Ende umgehen sollst, finde ich, wirkt das unprofessioneller, als wenn man einfach nicht rangeht und am nächsten Tag ruft die Person halt nochmal an und dann ist jemand da, der dran gehen kann.
Ja.
Also finde ich, glaube ich, eleganter tatsächlich.
Ja. Ja, voll. Ich bin auch gerade am Überlegen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin einfach irgendwann rangegangen. Ich glaube, es kam niemand und hat gesagt, geh mal ran. Ich glaube, ich war irgendwann einfach so in dem Job drin. Ja. Ja, und das auch, dass ich einfach war, okay, ich gehe da jetzt ran und habe halt das gesagt, was alle anderen gesagt haben, als sie an ihre Telefone gegangen sind. So. Aber auch da war es dann so, ich musste die dann halt immer weiterleiten.
Ja, ja.
Und dann waren halt voll oft, weil ich halt dieses allgemeine Telefon hatte, so Werbe- oder Vertragssachen und so. Und da meinten die auch immer so, ey, leite das nicht an uns weiter. Und dann war ich aber, dachte ich mir halt auch, ja, das hätte immer noch vorher, also ja, das spielt dann alles damit rein. Dann sag das vorher, geh ran, sag das und das und die Leute leite die nicht an uns weiter. Hm. Aber naja, irgendwann konnte ich das dann auch und bin dann auch. Es war voll laut. Shit. Und bin dann auch ans Telefon gegangen. Und es war dann auch kein Problem mehr nach einer Zeit. Also man gewöhnt sich ja auch dran. Aber naja. Ja, einfach ganz kurz, das war das. Dann habe ich noch mal im Einzelhandel gearbeitet in Mainz. Und dann hier in Wien im Einzelhandel. Und jetzt habe ich halt diesen Job an der Uni. Der ist auch sehr cool. Und es war so, also ich wollte den unbedingt. Und das passt auch sehr, sehr gut. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Job habe. Und ich dachte immer so, ich mag das voll, so ein, ich brauche einen flexiblen Job, wo ich so ich habe die und die Anzahl an Stunden, aber ich muss die auch nicht alle machen in einer Woche, sondern es ist auch gut, wenn ich ein bisschen ansammle und dann später im Sommer ein bisschen mehr arbeiten kann und so. Und ich habe keine festen Tage so richtig, also so ein bisschen, aber auch nicht so richtig, weil manchmal gibt's halt einfach nichts zu arbeiten und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo immer alles besprochen wird. Also basically ist man jeden Tag so erreichbar. Und ich dachte immer, ich finde das gut, so einen flexiblen Job. Und ich kann sagen, okay, ich fahre jetzt mal kurz an die Uni oder ich fahre morgen früh oder so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist gar nicht so gut für mich, oder?
Nehme ich auch so wahr.
Ja. Also irgendwie schon cool, ist schon entspannt, weil ich dann auch mal sagen kann, nee, jetzt gerade geht's nicht, ich komme morgen früh oder so. Aber es stresst mich auch ein bisschen, so flexibel zu sein und so erreichbar.
Voll. Und ich glaube, wenn es auch einfach einen Tag wäre, an dem du halt hin musst, dann geht das auch immer. Dann
ja, ne?
Funktioniert ja, das auch einfach. Dann ist halt an dem Tag einfach nichts anderes fertig.
Ja. Aber ist ja auch ein gutes Learning,
ja,
das
absolut
zu merken, weil ich dachte wirklich immer, ich brauche einen Job, wo ich flexibel sein kann und wo ich den so richten kann, wie ich will. Aber ja, ich habe auch ein bisschen, also ich kann auch Homeoffice machen und da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich das, also ich finde gut, Homeoffice zu machen, aber dann in der Uni zu sein, aber halt nicht im Büro, sondern so im Lernraum in der Uni mit anderen Studis, wo ich einfach meine dicken Kopfhörer und wo halt keine Mitarbeiterinnen von mir sind. Also weißt du, was ich meine?
Das ist irgendwie eine weirde Auslegung von Homeoffice.
Ja, also weil, ja, ich bin nicht so gerne da im Büro, aber auch, weil ich da zum Beispiel nicht eingearbeitet wurde. Was? Und ich finde, im Büro kann ich nicht so gut abschalten und dicke Kopfhörer auf und einfach so mein Ding machen und so, weißt du, ich will da einfach mit niemandem reden und kein Smalltalk halten müssen und das muss ich halt im Büro. Und deswegen gehe ich dann lieber so 3 Stockwerke runter und bin da im Lernraum und kann das machen, aber mache halt die gleiche Arbeit. Ja.
Ganz kurz nur, weil es mich interessiert. Ich mache es auf der Arbeit meistens so, dass ich, also je nachdem, wo ich bin, aber wenn es möglich ist, dann habe ich nur auf einem Ohr irgendwie so einen kleinen In-Ear-Kopfhörer. Und ich musste nur gerade dran denken, weil du ja einfach ganz anders filterst als ich oder halt eben nicht filterst, würde das bei dir gehen? Dass du auf dem einen Ohr...
Nee, oh, ich hasse das.
Okay.
Ja.
Weil bei mir ist es dann so, dass mir das ausreicht, dass ich halt das andere Ohr schließe. Aber trotzdem, also ich mache das vor allen Dingen aus dem Grund, damit ich halt nicht so komplett abgekapselt bin. Ist vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Situation bei mir, weil irgendwie, keine Ahnung, also ich mache das auch nicht jetzt an Maschinen oder so, klar. Aber ich sitze halt immer so zwischen Leuten und die wollen dann irgendwas von einem, weil sie irgendein Werkzeug brauchen oder was weiß ich. Und deshalb versuche ich das halt so zu machen. Aber krass, ja.
Ja, da in dem Büro, also im Architekturbüro hatte ich dann auch irgendwann immer Kopfhörer drin und ich glaube dann auch nur einen. Aber da war es halt generell ruhig.
Ruhig, ja.
Okay. Da hatten eigentlich alle Kopfhörer drin oder halt nicht, aber dann war es halt ruhig und sie haben gearbeitet. Aber jetzt, ich habe ja, also ich trage hauptsächlich meine großen Over-Ear und die haben Noise Cancelling. Und manchmal habe ich aber meine kleinen halt, die halt kein Noise Cancelling haben. Und ich finde das so, also ich höre voll selten nur Musik drüber, wenn ich jetzt unterwegs bin. Nur so, wenn ich spazieren gehe in einer ruhigen Umgebung. Aber ich würde jetzt nicht in der Bahn oder so, kann ich damit keine Musik hören, weil das halt, dann hat man ja alles. Dann hat man die Außengeräusche und die Musik im Ohr und man hört alles irgendwie gleich. Ich finde das ganz schlimm. Noise Cancelling, die beste Erfindung der Welt. Aber ich check immer noch nicht, wie so in ihr Noise Cancelling funktioniert. Also ich habe ja keine, aber so bei Over-Ear macht mir das für mich noch mehr Sinn, weil das ganze Ohr so bedeckt ist. Aber die ist in ihr und dass man dann wirklich nichts hört, ich finde das so krass.
Aber in ihr ist doch eigentlich leichter, weil die Over-Ears, die schließen ja meistens nicht so richtig
doch.
Ab.
Ich finde meine schließen schon sehr.
Aber wenn du sowas wirklich in den Gehörgang
aber
steckst.
Aber die sind ja nicht so, also ich weiß es nicht, aber diese jetzt diese AirPods zum Beispiel, die sehen jetzt nicht so krass aus, als würde man, also die steckt man ja nicht so tief rein, dass die,
ja, das
oder?
Stimmt.
Irgendwie checke ich das nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Aber wahrscheinlich, also das, was halt wirklich was macht, ist halt die Technologie.
Ja, eben. Ja, und das finde ich halt so krass, dass man dann wirklich einfach nichts hört.
Stimmt.
Naja.
Boah, mein Traum ist es, also ich bin auch sehr, sehr großer Fan von Noise Cancelling Kopfhörern. Aber mein absoluter Traum ist es einfach, irgendwann so eine Werkstatt zu haben, in der überall Boxen aufgehängt sind und einfach laut meine Musik und nicht irgend so ein scheiß Radio zu hören und nebenbei zu arbeiten und die Sachen zu machen, auf die man Bock hat und die Musik zu hören, auf die man Bock hat. Aber das über Boxen, weil so toll Kopfhörer sind, aber es macht mich schon auch ein bisschen verrückt, die den ganzen Tag dann irgendwie aufzuhaben und
so. Ja, das stimmt. Aber ganz kurz, weil wir gerade über so In-Ear-Kopfhörer und Noise Cancelling geredet haben. Falls irgendjemand Erfahrungen mit Loop hat, teilt das gerne mal, weil ich bin schon so lange am Überlegen, mir so welche zu holen. Die haben ja auch so verschiedene Modelle. Und ich glaube, das wäre auch richtig toll. Auch für nachts, glaube ich.
Ich schnarche ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Und guck mal, ich habe so als Kind, ich weiß gar nicht wieso, weil da habe ich ja alleine im Raum geschlafen, da hat niemand geschnarcht. Aber da wollte ich auch immer so nachts so Ohrstöpsel anziehen. Aber habe ich nicht, weil ich dann immer dachte, dann verpasse ich ja den Wecker morgens, wenn ich zur Schule muss. Und dann dachte ich mir schon so als Kind oder als Jugendliche, man müsste so Ohrstöpsel erfinden, die so einen Wecker integriert haben, gibt's immer noch nicht, oder? Fände ich schon krass. Weil frage ich mich jetzt auch bei den Loop-Dingern, die man so nachts anzieht, frage ich mich, ob man den Wecker trotzdem hört morgens. Oder generell, es schlafen doch viele Leute mit Ohrstöpseln.
Frage ich mich auch, habe ich auch schon überlegt. Und ich wollte ja mal bei mir den Wecker umstellen darauf, dass es, also dass du ihn halt nicht hörst, weil wenn morgens
ich höre den nicht.
Ja, voll. Deshalb musste ich es jetzt nicht umstellen, weil du es anscheinend irgendwie aus irgendeinem Grund ausblenden kannst. Das ist so krass. Du schläfst einfach ganz
ich
normal
höre
weiter.
Ich habe noch nie deinen Wecker gehört.
So, und der ist echt nicht leise.
Echt?
Aber ich wollte dann auch eigentlich mal umsteigen und in meiner ersten WG hier in Wien war es nachts oder abends häufig sehr laut.
Ja.
Und da wollte ich auch eigentlich mit Oropax so Ohrstöpseln schlafen. Und ich glaube, was da ganz nice sein könnte, ist, wenn man so eine Smartwatch hat oder so, die vibriert und dass man die halt so anhat und die einen weckt. Weil ich glaube, das funktioniert voll. Gar nicht so schlecht.
Ja, ja, voll. Aber ich finde das ja nicht die Lösung, oder? Ja. Dass jetzt alle Leute, die sich Ohrstöpsel nachts machen wollen, eine Smartwatch kaufen müssen, damit die vibriert und sie wach werden. Und
das ist die Marktlücke, Emily.
Also Oropax mit Wecker integriert. Ja, ganz genau. Ja, mittlerweile ist, finde ich, das gar nicht mehr so also nicht mehr so unmachbar wie vor 15 Jahren.
Du musst einfach nur mal einen Slot bei Höhle der Löwen bekommen. Ja.
Wow, vielleicht gibt es das ja auch noch.
Emily, dich da zu sehen, das wäre was, was ich mir nicht...
Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte das so gut, wie ich bei Jugend forscht schon da stand und meine Sachen gepitcht habe.
Aber es ist ja schon noch mal ein anderes Format.
Ich war richtige Erfinderin früher. Ja,
das glaube ich dir.
Ja. So, egal, wir kommen sehr vom Thema ab.
Wir driften wieder umher.
Vielleicht sollte ich Erfinderin werden einfach. Ja, also, ja genau, meine Jobs, so bla bla. Jetzt habe ich das in der Uni und ja, das war's eigentlich. Ich wollte so ein bisschen noch drüber reden, also haben wir eben schon drüber geredet, aber vielleicht noch ein bisschen mehr, was ich so gehört habe, was vielleicht gute Jobs für neurodiverse Menschen sind. Und da war schon auch Einzelhandel dabei. Mhm. Also wie gesagt, das habe ich ja eben schon gemeint. Ich glaube, das kann entweder voll passen oder halt gar nicht. Bei mir hat es voll gepasst, eben aus den Gründen, dass man so eine Routine hat und so Regale einräumen und einfach so abkassieren und so. Das fand ich echt cool. Dann, was ich ganz oft gehört habe, aber ich habe jetzt irgendwie hier noch gar nicht so Jobs gefunden in dem Bereich, ist so Datenanalyse.
Ja.
Das hast du mir auch mal gesagt, ne? Einfach so, das ist wohl auch oft im Homeoffice und man muss irgendwie am PC einfach irgendwelche Daten eingeben und auswerten. Mhm. Aber keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Dann so, was ich auch richtig nice finde, ist so Archivarin, im Archiv arbeiten. Cool. Aber das ist halt auch ein Studiengang, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber vielleicht kann man da, also keine Ahnung, ich glaube, ich könnte schon jetzt vielleicht eine Aushilfsstelle oder so im Architekturarchiv anfangen. Vielleicht findet man da was in seinem Bereich irgendwie.
Ich glaube, und Bibliothekar ist, glaube ich, ein Ausbildungsberuf auch.
Ja, aber das ist ja noch was anderes.
Ja, voll.
Ja, aber ja, Bibliothekarin, ja, das ist auch richtig nice. Stimmt. Das ist, glaube ich, auch sehr passend für neurodiverse Menschen.
Ich auch.
Ja, Bibliothekarin oder generell so Buchhandel, Buchhändlerin, sowas ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Und was gab es denn noch so, was oft genannt wurde?
Ich glaube, was auf jeden Fall was ist, was jetzt kein spezieller Beruf ist, aber was förderlich sein kann, um sich in seinem Beruf wohler zu fühlen oder irgendwie überhaupt mal auf einen Beruf zu kommen, den man sich vorstellen kann, ist, dass man das verbindet halt mit irgendwie so einem Special Interest.
Ah, ja, voll. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man ja in dem Bereich arbeitet,
und sich
wo
vielleicht
irgendwie sein Special Interest liegt. Ja.
Ja, und sich vielleicht dadurch auch einfach in der Arbeit noch mal mehr vertiefen kann und vielleicht das Ganze drumherum eher vergisst oder ausblendet und einfach so seine Arbeit macht, weil man für die Arbeit brennt und sie einen begeistert. So.
Ja. Ja, stimmt. Voll. Und was, glaube ich, auch, ich glaube, mein Bruder hat das mal gemacht, ist einfach so Regale einräumen in so, keine Ahnung, Supermärkten voll. Oder so. Also es gibt so, man ist da nicht beim Supermarkt angestellt, sondern es gibt so, hast du es nicht auch mal gemacht?
Nee, ich habe im Supermarkt gearbeitet.
Ah, aber sowas hast du
das
nicht.
Das ist eigentlich inzwischen ganz normal.
Und die machen das dann oft so nach Ladenschluss und so, ne? Dass die dann so die Regale oder das Lager sortieren und einräumen. Ich glaube, sowas ist auch echt cool. Kann man auch einfach Kopfhörer rein und zack, Sachen einräumen. Finde ich auch ein bisschen nice. Ja, aber im Endeffekt, oder keine Ahnung, ich habe auch oft gelesen oder gehört, so mit Kindern arbeiten. Und ich finde das aber auch sowas ein bisschen wie Einzelhandel. Also entweder es passt voll oder irgendwie gar nicht. Also es kann auch sehr anstrengend sein und überfordernd. Im Endeffekt muss man selbst schauen natürlich. Ne? Ich habe da jetzt keinen Tipp, wo ich sage, dieser Job ist perfekt für AutistInnen. So, das, und wie ihr jetzt vielleicht auch gemerkt habt, ich habe selbst das noch gar nicht gefunden. Ich weiß noch gar nicht, was zu mir am besten passt. Und ich habe auch immer noch diese Sorgen, dass ich das nie finden werde und so. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie relativ normal ist. dass man einfach ausprobieren muss und gucken muss, was zu einem passt und wo man sich wohlfühlt und wo man nicht irgendwie komplett dran kaputt geht, weil man viel zu viel Energie aufwenden muss und so. Und ja, ich habe es noch nicht gefunden. Ich denke, das ist auch okay.
Wir drücken dir die Daumen.
Ja. Aber ich wollte noch ganz kurz, das klingt jetzt schon hier so nach abschließenden Worten. Wir haben auch schon viel geredet, aber ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar fällt mir das, also haben das jetzt immer mehr Stellenausschreibungen, was ja auch schön ist. Ja, immer mehr Stellenausschreibungen Unternehmen schreiben rein, wenn man sich bewirbt, dass sie sich freuen über Bewerbungen jeden Alters und Migrationshintergrund und Geschlechts und Behinderung oder Beeinträchtigung. Und ich finde es, also die schreien dann oft rein, wir achten nicht auf bla 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 bla. So, und das ist natürlich mit einem guten Gedanken und mit diesem Gedanken der Inklusion und sowas. Aber, und da habe ich mir jetzt auch so in meinem neuen Job Gedanken drüber gemacht, weil ich auch immer noch nicht weiß, wie ich damit umgehe mit dem Thema, dass ich Autismus habe. Jetzt in meinem neuen Job weiß es auch niemand. Und ich frage mich oft, ob es für mich einfacher wäre, wenn sie es wüssten. Oder ich habe auch ganz kurz beim Bewerbungsgespräch überlegt, ob ich es jetzt sagen soll oder nicht. Und dann hatte ich Angst, wenn ich es jetzt sage, nehmen sie mich nicht. So, das ist schon immer noch ein Punkt. Und obwohl in dieser Ausschreibung auch drin stand, weil es halt von der Uni war und die es überall drin stehen haben, wir freuen uns auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen oder irgendwie sowas stand da drin. So, und trotzdem habe ich es nicht gesagt beim Bewerbungsgespräch, weil ich Angst hatte, sie nehmen mich nicht. Und jetzt weiß es niemand. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht mit diesen ganzen Unternehmen, die sagen, wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen. Weil ich habe nicht das Gefühl, also es wäre was anderes, wenn ich wüsste, okay, da ich gehe in ein Unternehmen, wo ganz viele neurodiverse Menschen sind, ja, und wo offen damit umgegangen wird und wo gesagt wird, ja, ich bin die Chefin, ich bin Autistin und das ist bla 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 und wo einfach, und wo ich sagen könnte beim Bewerbungsgespräch, ja, ich bin Autistin und das sind meine Bedürfnisse im Job und in meiner Arbeitsumgebung. Und dann ist gut so, dann wäre ich so viel entspannter. Und so weiß ich, okay, die würden das bestimmt alle verstehen, aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich es ansprechen kann und ob sie mich trotzdem nehmen würden und ob sie nicht doch denken würden, ach, keine Ahnung, wie das dann ist mit ihr und ob sie viel Probleme hat und so. Also weißt du, was ich meine? Und das funktioniert so einfach nicht. Man kann nicht einfach sagen, es ist egal, ob du eine Behinderung hast, so bewirb dich trotzdem, weil es ist nicht egal, dass ich eine Behinderung habe. So, ich habe bestimmte Ansprüche und Bedürfnisse und ich habe nicht das Gefühl, dass ich die kommunizieren kann, weil ich keine Ansprechpartnerin dafür habe und ich nicht weiß, wie ich das machen soll und so.
Was wäre da irgendwie dein Gegenvorschlag? Oder was wäre deine Idee? Wenn du sagst, Ansprechpartnerin,
ja, das weiß ist wirklich nicht, so eine Person gibt, natürlich,
zu der man so betriebsratmäßig gehen
kann, das, ich glaube, das gibt's auch bei uns. Es gibt auf jeden Fall einen Behindertenbeauftragten, also für die, ich weiß nicht, ob das auch für die Mitarbeiterinnen gilt, aber für die Studis war ich da ja schon. Aber nein, ich finde es einfach immer ein bisschen schwierig, so zu schreiben, ja, wir ermuntern euch, euch zu bewerben. Und dann ist, hat man aber trotzdem natürlich nicht das Gefühl, man kann damit so offen umgehen, weil man trotzdem noch diese Angst hat. Was ist, wenn sie mich jetzt deswegen nicht nehmen? Also weißt du, ich habe dafür keine Lösung, keine Ahnung. Aber wenn sie so schreiben, sie sind so offen, dann sollen sie auch offen sein. Keine Ahnung, man kann jetzt nicht bei jedem Bewerbungsgespräch fragen, ja und, bist du behindert? Also ja, weiß ich nicht. Ich habe dafür gar keine Lösung. Ich habe mit dir auch letztens drüber geredet. Ich würde mir wünschen, einfach ein Architekturbüro zu haben, wo ich einfach offen sage, ich bin die Chefin, ich bin neurodivers und alle sind hier wirklich willkommen und ich, was sind eure Bedürfnisse und da achten wir wirklich drauf und einfach einen Safe Space für neurodiverse Menschen zu machen, weil ja, natürlich wollen alle Inklusion in der Arbeitswelt, aber manchmal ist es nicht so einfach, glaube ich.
Aber ich finde den Punkt, den du gerade genannt hast, eigentlich irgendwie ganz schön, wenn man das so formulieren würde, dass bei so einem Bewerbungsgespräch oder so, dass wirklich einfach so Bedürfnisse angesprochen werden.
Ja, schon,
weil
oder?
Das ist eine Frage, die man so jetzt eigentlich nicht
gestellt bekommt. Das war sogar bei mir jetzt bei dem Job, den ich habe. Also, naja, sie haben so gefragt, also ja, nicht so richtig Bedürfnisse, aber sie haben so gefragt, was würdest du dir wünschen oder was ist dir wichtig? Und da habe ich schon gesagt, so Kommunikation und bla, bla, aber da habe ich dann ja auch nicht gesagt. Also das war sogar der Moment im Gespräch, wo ich überlegt habe, ob ich es ansprechen soll. Aber trotzdem habe ich mich nicht getraut. Und ich finde, das ist immer noch so ein Problem. Mhm. Weil egal, wie alle Unternehmen tun, ah, wir sind so offen und wir wollen Menschen einstellen mit Behinderung, trotzdem sitze ich im Endeffekt da und traue mich nicht, es zu sagen, weil ich Angst habe, deswegen nicht genommen zu werden. Und jetzt bin ich in diesem Job und habe so Bedürfnisse, die ich nicht traue anzusprechen,
aber
weil ich es nicht gesagt habe damals. Also weißt du, was ich meine?
Aber ich glaube, das ist auch vor allen Dingen ein kapitalistisches Problem.
Ja, natürlich.
Also so ist schwierig, da als einzelne Firma dann dagegen zu wirken.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe dafür auch keine Lösung, aber ich finde das alles so ein bisschen schwierig. Hm. Weil im Endeffekt sind sie dann halt oft nicht so offen, ja, wie sie tun oder sein wollen. Ja, also falls da jemand irgendwie eine Lösung für hat.
Das fände ich interessant.
Ja, jetzt ist so der Moment, wo ich mir wünschen würde, wir hätten einen großen Tisch und könnten darüber reden. Stimmt. Und würden nicht einfach so zu zweit hier darüber nachgrübeln. Aber ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Ganz schön viel geredet jetzt. Und wie ihr merkt, haben wir überhaupt keine Lösung, wie das ist, mit Autismus zu arbeiten.
Aber ich finde, du hast irgendwie ein paar Sachen ganz gut einsortiert und ich glaube, das Wichtige ist, dass man vor allen Dingen ausprobiert als Person selbst, aber dass man, das Wichtigste ist ja auch, dass du irgendwie deine Erfahrungen weitergibst und zum Beispiel sagst, okay, Einzelhandel kann zum Beispiel auch gut sein.
Ja.
Muss es nicht. Klar, irgendwie am Ende, das muss man ja auch dazu sagen, hat es auch ein bisschen was mit Glück zu tun, in was für einem Betrieb man landet und was für Leute da jetzt zu dem Zeitpunkt arbeiten, zu dem man da eingestellt wird oder so. Aber ich finde es wichtig, dass du irgendwie erzählst, wo du gute Erfahrungen gemacht hast und wo du weniger gute Erfahrungen gemacht hast. Weil das sind einfach vielleicht so ein paar Sachen, die jetzt eine andere Person weniger ausprobieren muss. Und das ist ziemlich cool. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, weil es mir jetzt irgendwie so beim Reden gekommen ist. Und das ist ein schöner Beruf, weil man nicht so viel mit Menschen selbst zu tun haben muss, sondern wenn ihr Tiere mögt zum Beispiel, ist Hundesitting echt eine schöne Sache.
Oder generell auch so im
oder
Tierheim
arbeiten. Oder insgesamt mit Tieren, genau, im Tierheim oder sowas.
Ja.
Weil man da einfach nochmal ja ganz andere Lebewesen hat, mit denen man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist was vielleicht auch für viele Leute ein schöner Job sein könnte.
Ja, das stimmt.
Nur noch so als kleine Idee.
Voll.
Und ich hoffe, dass ihr alle irgendwann einen Job findet, in dem ihr euch wohlfühlen könnt.
Mhm.
Und in dem ihr sein könnt.
Ja, voll.
Das war unsere kleine Arbeitsfolge.
Ja. Ja, und also ich finde, das wurden jetzt so viele Themen angesprochen, wo mich wirklich auch andere Meinungen mal interessieren oder andere Erfahrungen interessieren würden. Und ich glaube, das ist auch ein Thema auf jeden Fall, wo man nochmal über andere Sichtpunkte oder so reden kann. Also wirklich, falls ihr da irgendwie, schreibt uns gerne.
Schreibt uns, wo ihr arbeitet und ob ihr zufrieden damit seid.
Voll, weil ich glaube, da könnte man echt nochmal so eine ganze Folge machen mit Erfahrungen von anderen oder Tipps von anderen Menschen. Ja, weil das natürlich ein sehr essentielles und sehr existenzielles Thema ist, womit sich alle irgendwie auseinandersetzen müssen. Und das für uns alle, glaube ich, sehr schwierig sein kann. Ja. Also wie immer, wir freuen uns über Nachrichten, Fragen, Feedback, Bewertungen, Kommentare, alles, was man machen kann. Sternchen teilen, Folgen kann man noch.
Ja,
alles, was ihr machen könnt. Freuen wir uns sehr drüber. Es hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Es hat gut getan, sich das alles mal von der Seele zu reden.
Fand ich auch.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, oder?
Ganz genau. Wir freuen uns.
Yes, wir freuen uns sehr auf euch.
Bis in 2 Wochen.
Bye, bye.
Ciao.